Hallo und herzlich willkommen bei Familienstark, der Podcast für bewusste Elternschaft. Hier findest du Wertschätzung, Impulse und Austausch rund um den Familienalltag. Ich bin Alexandra Keiling, bindungs- und beziehungsorientierte Familienberaterin und ich freue mich, dass du hier bist.
In der heutigen Folge spreche ich mit Andrea Schütze. Sie ist Autorin und Psychologin und wir tauschen uns aus zum Thema Gefühle. Wir haben uns ein paar Gefühle rausgepickt und besonders das Thema Scham fand ich wahnsinnig interessant. Leider wollte das Internet nicht so, wie wir wollten und wir hatten zwischendurch leider keine gute Verbindung. Diese Stellen konnte man auch tatsächlich überhaupt nicht hören, deswegen sind sie komplett rausgenommen. Weswegen für euch auch die Folge super gut zu hören ist. Nur wundert euch bitte nicht, dass an ein, zwei Stellen es etwas springt, weil ich euch einfach den Bereich rausgeschnitten habe. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ihr werdet auf jeden Fall neue Erkenntnisse haben, das verspreche ich euch. Heute spreche ich mit Andrea Schütze. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Andrea.
Hallo Alexandra, ich freue mich auch.
Ja, schön. Stell dich doch einmal ganz kurz vor. Deinen Namen habe ich ja jetzt schon gesagt, aber was machst du so? Wer bist du so?
Vielleicht, und das hoffe ich ganz arg doll, kennen mich viele Eltern und Kinder als Kinderbuchautorin. Ich schreibe jetzt also schon seit ungefähr 10, 11 Jahren Kinderliteratur. Und da schreibe ich sowohl für die ganz Kleinen im Bilderbuchbereich als auch mit Leidenschaft Vorlesebücher und auch Selbstlesebücher für Kinder bis 10, 11, 12 Jahre.
Okay, super. Und was nennen wir irgendwie einen Titel im, ich sag mal, Kleinkinderbereich?
Okay, also das breit gestreuteste ist natürlich meine Maluna Mondschein, eine ganz kleine, sehr außergewöhnliche, freche Gute-Nacht-Fee, die ich im Grunde aus purem Eigennutz erfunden habe, damit meine Kinder abends ins Bett gehen, weil sie am nächsten Tag ein Feengeschenk auf dem Fensterbrett gefunden haben. Aber was vielleicht auch viele kennen, ist das Buch Der größte Schatz der Welt. Da geht es um einen kleinen Affenjungen, der versucht, seiner Mama den größten Schatz der Welt zu bringen und hinterher das wunderbare Geheimnis erfährt, dass eigentlich er der größte Schatz der Welt ist.
Ach, wie cool, ja. Also meine Hörer sind ja so eher aktuell noch so ein bisschen mit Kleinkindern unterwegs, deswegen habe ich jetzt also in die Runde gefragt. Ja, das hört sich ja toll an. Heute soll es allerdings ja um ein anderes Thema gehen, und zwar ums Thema Gefühle. Da hast du ja auch ein Buch zugeschrieben. Und wir sprechen heute einfach so ein bisschen komplett um das Thema. Es ist natürlich ein Riesenthema und so viel Zeit werden wir gar nicht haben, da alles zu beleuchten. Aber wir gucken es einfach mal so ein bisschen an. Du hast ganz am Anfang in dem Buch, will ich dich einmal zitieren, weil ich dachte, okay, ja, das bringt es eigentlich schon ziemlich auf den Punkt. Man denkt ja immer, als erwachsener Mensch kennt man sich und seine Gefühle eigentlich ganz gut. Und dann kommt ein Kind. Das schreibst du ja ganz zu Anfang. Und ich habe das so gelesen und dachte mir so, ja, das kann man ja einfach so stehen lassen und jeder Eltern und jedes Elternteil, glaube ich, weiß einfach sofort, ja, so ist es. Ne? Man denkt vorher wirklich, man hat schon viele Gefühle erlebt und mit einem Mal entdeckt man sich und ja auch die Gefühle von einem anderen kleinen Wesen mit einmal ganz anders, viel intensiver und super, super spannend. Und ich habe echt nur den Satz mir oft durchgelesen und dachte mir so, ja, das bringt es so krass auf den Punkt. Ja. Vielleicht mal ganz kurz zu Anfang. Klar, jeder, der jetzt hört, weiß, ich weiß, was ein Gefühl ist. So, ne? Also das ist ja jedem jetzt ein Begriff. Aber was sind denn Gefühle und wofür sind sie überhaupt da?
Also dieses Zitat am Anfang spricht einem natürlich komplett aus der Seele, weil man ja doch schon denkt, man sei jetzt mit allen Wassern gewaschen. Und du kannst vorher lesen und erfahren und hören, was du willst, wenn du dieses kleine 3 Kilo Paketchen im Arm hast, ist alles anders, als es vorher war. Und nicht nur die eigenen Gefühle spielen dann eine große Rolle, die man ja nie los wird, sondern die einem ein ganzes Leben lang begleiten, auch wenn man es nicht wirklich wahrhaben möchte, sondern dann hat man auch noch dieses kleine Wesen, was das alles erstmal lernen muss und einen buchstäblich manchmal mit dem Rücken zur Wand stehen lässt, weil man denkt, okay, Respekt. das habe ich nicht bedacht, das weiß ich noch nicht, das flasht mich jetzt, da muss ich jetzt einfach mal drüber nachdenken. Und das war so die Grundidee des Buches, dass ich daran gedacht habe und aber auch gemerkt habe im Umgang mit meinen Töchtern, dass es erstaunlich viele Familien immer noch gibt, in denen dieses Thema irgendwie ausgeschwiegen wird. Wenn ich von Problemen höre, die Schulfreundinnen, von denen sie in der Schule berichten, und dann höre ich mir das an und sage, ja, was sagen denn die Eltern dazu? Haben sie denn da schon mal mit ihren Eltern drüber geredet? Wissen die Eltern, was in ihnen vorgeht? Nee, das ist bei denen ja nicht so. Und das hat mich auch sehr erschüttert, weil ich immer von mir selbst ausgehe, weil ich ja auch Psychologin bin. Bei uns wird darüber gesprochen. Ich sage den Kindern immer, es ist nichts schlimmer, als wenn wir nicht drüber sprechen. Sodass dieses Buch, Was fühlst du, was fühle ich, eines ist, was Eltern und Kinder gemeinsam ins Gespräch bringt, über ihre Gefühle zu sprechen. Und die sind nun mal da, da können wir uns auf den Kopf stellen. Und es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, weil ohne Gefühle das Leben schlicht und ergreifend gar nicht möglich ist, weder für die Erwachsenen noch für die Kinder. Sie sind unser Kompass durchs Leben, ob wir sie nun aktiv wahrnehmen oder ob sie einfach wie so ein Alarm- und Überlebenssystem für uns entscheiden in Momenten, wo wir sie gar nicht registrieren, ob wir nur ein leichtes Bauchgefühl verspüren. Sie wirken sich bestimmend auf unser Leben aus. Sie beeinflussen unser Denken, unsere Wahrnehmung. Sie regulieren unsere Beziehungen, die sozialen Interaktionen. Und vor allen Dingen vermitteln sie uns auch selbst unsere Bedürfnisse. Wenn wir über unsere Gefühle nicht sprechen, beziehungsweise sie nicht wahrnehmen, können wir auch nicht spüren, was wir brauchen und was andere brauchen. Also sie sind für einfach alles gut und im besten Fall dafür, dass wir über uns reflektieren und Dinge justieren und uns auch weiterentwickeln.
Ja.
Es ist wie so
ein Also haben Gefühle Emotionen einfach eine große so ein Verantwortung.
Ja, genau. Wir und die Gefühle und ja, sie sind ein Autopilot, den man aber beherrschen muss oder kennen muss zumindest vorher. Und da versuche ich mit dem Buch ein bisschen die Hemmschwelle zu nehmen, dass man sagt, boah, das ist mir zu anstrengend, das funktioniert doch auch alles ganz von alleine, was soll ich mich jetzt da auch noch drum kümmern?
Ja, wir kommen natürlich auch so ein bisschen aus einer Generation, wo einfach, ja, das so gang und gäbe war, dass man einfach nicht drüber gesprochen hat. Und du sagst ja jetzt auch, dass es anscheinend teilweise immer noch so ist, dass es einfach so weitergegeben wird. Und wenn man halt selber nicht so gelernt hat, auf seine Gefühle, auf seine Grenzen, auf seine Bedürfnisse, was auch immer, zu hören, kann man es ja auch schwer weitergeben. Ne? Das heißt, eigentlich ist es ja jetzt so ein bisschen die Aufgabe der jetzigen Generation, sage ich jetzt mal, das so ein bisschen wieder aufleben zu lassen, dass man halt hinhört und hinfühlt vor allem. Ne?
Das finde ich auch. Und vor allen Dingen auch für die Jungs, dass auch die männlichen Bezugspersonen, also auch Opa oder Onkel oder Erzieher oder Lehrer, das Vorleben, dass das nicht so ein spezifisch weibliches Phänomen bleibt. Und man auch merkt, man muss sich dafür nicht schämen, über seine Gefühle zu reden, weil das hat nichts mit Weichei oder sowas zu tun, sondern absolut im Gegenteil. Das ist die reinste Psychohygiene. Und genauso wie wir duschen gehen und die Zähne putzen, haben wir eben auch Gefühle. Und je besser man seinen Gegner in Anführungsstrichen kennt, desto besser kann man damit umgehen und zu einem richtig, richtig guten Team werden.
Ja, richtig gutes Team, das hört sich gut an. Es ist ja so, dass Kinder ja einfach auch die eigenen Gefühle erstmal noch kennenlernen müssen und einfach erstmal lernen müssen, was ist das überhaupt für ein Gefühl? Wie fühlt sich das gerade an? Wie heißt das überhaupt? Solche Geschichten. Und bei Erwachsenen ist es aber ja teilweise auch noch so, dass klar weiß ein Erwachsener im Zweifel, ja, okay, ich bin jetzt sauer, das kriegt man meistens noch hin. Aber ganz oft ist es ja auch bei Erwachsenen so, dass selbst Erwachsene das gar nicht so richtig bezeichnen können. Ne? Was ist da eigentlich gerade los bei mir? Ne?
Ja, ganz genau, weil sie einfach auch nicht zulassen, dass viele Gefühle ja eine Botschaft vermitteln. Warum bist du jetzt eigentlich sauer? Nicht, weil der dir die Parklücke weggenommen hat, sondern da steckt was ganz was anderes dahinter. Und sich die Zeit zu nehmen und auch die Lust darauf zu haben, das zu reflektieren, ohne dass man gleich sich in so eine Schublade einordnet wie ja, du hast es nicht im Griff, du brauchst jetzt ein Ratgeberbuch oder sowas. Das ist einfach auch anstrengend, so muss man sagen. Wenn man aber so ein ganz klein bisschen weiß, was die Gefühle eigentlich mir mitteilen wollen, was sie mir für eine Botschaft senden und auch für eine Möglichkeit, einen Schritt weiterzukommen, desto einfacher lässt sich auch mit ihnen umgehen und desto weniger überwältigend sind sie letztlich auch.
Ja, macht absolut Sinn. Du hast ja in deinem Buch ganz viele verschiedene Gefühle aufgelistet und in deinem Buch gibt es ja dann auch jeweils immer noch eine Geschichte für Kinder, um halt mit den Kindern, wie du es gerade ja schon gesagt hast, leichter ins Gespräch zu kommen, um bei diesen einzelnen Gefühlen. Ja, wir können natürlich nicht auf alle Gefühle jetzt eingehen, aber du hast auf jeden Fall darüber geschrieben, über das Thema Wut, das ist natürlich auch ein großes, vor allem ja auch Kleinkind-Thema, Angst, ja. Freude, Ekel, Traurigkeit. Dann hast du noch über Neid, Überraschung, Scham und Mitgefühl geschrieben, also wirklich große Gefühle, große Themen. Und ich habe mir jetzt einfach mal drei rausgepickt, die wir uns ein bisschen genauer anschauen. Und das ist einmal Traurigkeit, Scham und Mitgefühl. Ja. Lass uns doch mal mit Traurigkeit starten. Du hast auch irgendwie geschrieben, Traurigkeit, nicht Trauer.
Ganz genau, das ist wichtig.
Wo ist denn da, also weil für die meisten würde ich sagen, ist das fast, ja, wenn man trauert, ist man traurig oder so. Also es verbindet sich irgendwie so. Wo ist denn da der Unterschied? Also wieso sagst du das so explizit?
Weil Trauer einfach per Definition mehr auf dieses Verlustgefühl konzentriert ist, was man erleidet, wenn einem wirklich ein existenzieller Verlust passiert ist, wie beispielsweise bei einem Todesfall. Das ist mit diesem Gefühl der täglichen oder möglicherweise einen anfliegenden Traurigkeit und Melancholie, Verstimmtheit, Niedergeschlagenheit, Trübsinnigkeit überhaupt nicht zu vergleichen. Und das meint das, weil Trauer ist ein Aspekt, der ist viel zu schwer zu behandeln in so einem Bereich, der braucht einen quasi ein ganz neues Buch, ein neues Kapitel. Also ich meinte hier wirklich nur diese Verstimmtheit, die einen manchmal so niederziehen kann, wo viele dann auch sagen, boah, das ist jetzt eine Depression oder ich bin depressiv. Also es geht mehr in diese Richtung.
Was ist denn evolutionär gesehen der Sinn und Zweck von Traurigkeit? Also irgendwas wird sich ja jemand dabei gedacht haben, als wir uns entwickelt haben, dass das nicht so schlecht wäre. Was ist das denn?
Die Evolutionsbiologie war das, die sich gedacht hat, so ein bisschen Traurigkeit, das tut dem Menschen hin und wieder so mal ganz gut. Also es sind ja immer nur so Deutungsmöglichkeiten, die einem da zur Verfügung stehen. Man sagt zum Beispiel, der Mensch als soziales Wesen ist von Natur aus bestrebt, Verluste zu vermeiden. Und aus Angst vor diesem Schmerz und diesem Gefühlschaos, wenn er sich trennt oder wenn er einen Freund vor den Kopf stößt, also wenn er einfach seine Bindungen leichtsinnig oder warum auch immer verlässt. Diese Angst davor wirkt stärkend gleichzeitig wiederum auf zwischenmenschliche Bindungen. Also und bewahrt uns davor, dass wir irgendwie aus Versehen oder alle Nase lang irgendwelche Bezugspersonen verlieren. Mhm. Wenn es aber dennoch geschieht, und der Betroffene sich in seine Traurigkeitsphase zurückzieht, sendet er gleichzeitig damit ein Signal an seine Mitmenschen: Ich brauche Hilfe, mir geht's nicht gut. Und auch das wiederum festigt Bindungen und zeigt der Person, dass sie in der Lage ist, mit Verlust und Trauer und ungemütlichen Gefühlszuständen umzugehen und sie zu überwinden.
Mhm. Ja.
Ja, das, also das heißt, wir machen, das ist der zweite Schritt, wir machen die Erfahrung, dass wir loslassen können und dass wir Schmerzen verarbeiten können und dass es vor allen Dingen besser wird. Mhm. Wir haben zwar Angst davor, aber wir dürfen die Erfahrung machen, dass es irgendwann besser wird.
Mhm. In Bezug jetzt nochmal auf Kinder, was kann ich denn tun oder was sollte ich vielleicht sogar tun, wenn mein Kind traurig ist? Es gibt ja so diese klassischen Sätze, sage ich jetzt mal, ne, da brauchst du doch jetzt nicht traurig sein oder so schlimm ist das jetzt doch nicht. Sowas in diese Richtung hat man ja eigentlich immer so gerne gesagt. Wie geht man da jetzt heutzutage mit um?
Genau, das passiert jedem, dass wir es vielleicht doch hin und wieder mal übertrieben finden, das Entsetzen des Kindes, wenn was kaputt gegangen ist oder wenn sich's niedergeschlagen fühlt. Das überfordert uns manchmal aus dem schlichten Grund, dass wir meinen, wir sind selbst schuld dran und können nichts machen. Alles, was wir für unser Kind tun, soll gut sein. Und jetzt sehen wir, es funktioniert nicht. Mein Kind ist ständig traurig und niedergeschlagen. Und das macht uns unglaublich hilflos. Und deswegen rutschen einem dann solche Sätze auch mal gerne raus, die eben dann gleich genau das Gegenteil nutzen. Denn das Kind hat in dem Moment das Gefühl, und das geht auch nicht davon weg, dass wir sagen, das ist doch nicht so schlimm, das können wir wieder hinkriegen, morgen sieht der Tag doch schon ganz anders aus. Mhm. Sondern wichtig ist, und man kriegt die Sache auch sehr viel schneller in den Griff, wenn man ihm vermittelt, dass man es in seiner Gefühlslage gerade versteht, dass es okay ist, wie es ist, und dass dieses negative Gefühl im Sinne von unlustiges Gefühl, weil es sind ja alle Gefühle wichtig, aber auch die negativen Gefühle sind wichtig und darf ein Kind auch haben. Und das Kind muss lernen, dass es oder erfahren, dass es geliebt und respektiert und wertgeschätzt wird, wenn es auch in einem Gefühl steckt, was die Eltern belastet oder was die Eltern doof finden oder wo sie gerade überhaupt keinen Nerv oder keine Zeit für haben. Denn wenn es das nicht erfährt, indem man ihm zum Beispiel erzählt, dass man früher auch oft traurig war oder wenn man ihm sagt, Mensch, heute bin ich echt richtig fix und fertig, mir ist dies und jenes passiert. Wenn man es nicht teilhaben lässt an einem negativen Gefühl, was aber verbalisiert werden muss, gerät das Kind in so eine, meine Bezugspersonen mich dann irgendwie lästig oder stressig empfinden. Mhm. Und ich möchte ja auch gerne meinen Eltern gefallen, aber ich bin nun mal gerade in diesem Gefühl drin. Aber ich darf das nicht haben. Das ist ein Teufelskreis, wo man dann in Gefahr gerät, dass das Kind sich zurückzieht und einfach gar nicht mehr drüber spricht. Und das ist für Eltern dann ja der Super-GAU, wenn sie an ihr Kind nicht mehr drankommen.
Ja,
das und deswegen stimmt. Reden, 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 reden.
Und halt auch einfach selber nochmal genau reden und aber auch dem Kind zeigen, hör mal, ich bin heute auch mal traurig, wütend, sauer, was auch immer, ne? Also, dass man einfach dem Kind zeigt, das ist normal, dass jeder Mensch Gefühle hat.
Ja, und dass diese Gefühle, also dieses, jetzt sind wir ja bei einem Gefühl, was nicht wirklich sehr viel Spaß macht, dass dieses Gefühl auch irgendwann wieder verschwindet. dass man Möglichkeiten hat, es zum Verschwinden zu bringen. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es, wenn man einfach sich ablenkt, weil man ein Eis isst. Aber das Kind bekommt ein unglaublich machtvolles Instrument in die Hand, nämlich die Kontrolle. Es weiß, es bleibt nicht für immer so. Und es kann sich möglicherweise auch dann in der Interaktion mit der Bezugsperson daran erinnern, Mensch, was hat mir denn letztes Mal geholfen? Oder weißt du noch, letztes Mal ging es dir auch besser und das wird dieses Mal auch so sein. Mhm. Und auch das Kind macht bei den Eltern die Erfahrung, heute geht's mir wieder gut. Siehste, das war gestern, das ist wie eine schwarze Wolke, die ist vorbeigezogen. Man kann auch bei Kindern gut mit Vergleichen arbeiten, weil sie ja diese Zeit, Abschnitte und sowas nicht wirklich einschätzen können, kann man wunderbar mit Vergleichen arbeiten, dass es einen Regenbogen auch nur gibt, wenn es regnet, und solche ja, bildhaften Sachen an die Hand geben. Aber es ist natürlich nicht wirklich einfach zu unterscheiden, ist mein Kind jetzt ganz normal trübsinnig, wie jeder das ist, oder ist das schon eine beginnende Depression. Wenn du als Eltern das unbestimmte Bauchgefühl hast, da ist mehr. Das ist einfach nicht, man spürt es und man muss dann dieses Gefühl auch zulassen, dann sollte man sich tatsächlich Hilfe holen, weil die Depression im Kindesalter eine Störung ist, die sich ganz, ganz blöd chronifizieren kann. Und dann hat das Kind als Jugendlicher und Erwachsener wirklich richtig Schwierigkeiten. Also da sich dann vertrauensvoll an die Kinderärztin wenden, wenn man das Gefühl hat, man braucht doch ein bisschen Hilfe im System.
Ja, noch ein guter Hinweis, das stimmt. Dann kommen wir doch jetzt direkt mal zum Thema Scham. Wie ist das denn bei Scham? Also eigentlich ähnliche Fragen jetzt wie bei der Traurigkeit. Was hat das denn für einen Sinn und Zweck? Weil Scham ist ja auch nicht besonders schön.
Nee, genau. Wir reden heute nur über so blöde Gefühle.
Jetzt kommt gleich noch Mitgefühl. Das geht ja nicht. Ja, das stimmt.
Also Scham ist wirklich ein Thema, das fand ich beim Schreiben überraschend spannend, weil mir selbst das gar nicht mehr so klar war, wie wichtig Scham ist, obwohl es so ein fürchterlich ekelhaftes Gefühl ist. Man kann sich vielleicht, um sich besser in Scham hineinzudenken, mal eine Situation vorstellen, wo man wirklich sich einfach total kindisch gewünscht hat, es möge sich der Boden auftun oder ich möchte jetzt unsichtbar werden. Dieses Gefühl ist ganz typisch für Scham, weil wir in einem Werte- und Moralsystem aufwachsen und die Scham uns wie so eine Integrationsbeauftragte, dass man sich für seinen Körper schämt, man schämt sich für in der Gruppe für sein Land oder für bestimmte Vorkommnisse. Wir schämen uns sogar, wenn wir jemanden erleben, der gerade etwas gemacht hat, wofür er sich schämt. Wir schämen uns mit ihm empathisch mit. Mhm. Scham ist so umfassend, dass sie sogar im Körper eine Immunantwort auslöst. Wir fühlen uns durch entsprechende Botenstoffe, die man normalerweise bei einer Erkältung oder sowas im Körper hat und die dafür sorgen, dass man sich schlapp und antriebslos fühlt und kürzer treten will. Genau dieselben Botenstoffe triggern auch Scham und man wird richtig gehend zurückgestuft, über das Vorkommnis nachzudenken, um sich wieder verankern zu können.
Okay, das ist ja spannend.
Also Scham ist ein unglaublich machtvolles Instrument, nicht nur in unserem persönlichen Bereich, wo wir wissen und wo wir gelernt haben, was sich gehört und was sich nicht gehört, sondern natürlich kriegt das jeder mit in den sozialen Medien, das Public Shaming, die Shitstorms und diese Sachen, oder dass das amerikanische Justizsystem zum Beispiel ganz, ganz offensichtlich, sieht man immer wieder in den Medien, arbeiten sehr stark mit Public Shaming, indem Straftäter mit einem Plakat rumlaufen müssen oder diese auffällige Gefängniskleidung. Also dieses an den Pranger stellen, woher das Wort eigentlich ursprünglich kommt, ist so aktuell wie damals im Grunde, als man noch auf dem Dorfplatz an irgendwelche Pfähle oder Holzkonstruktionen gekettet wurde, damit man öffentlich beschämt werden konnte und sehr, sehr große Schwierigkeiten hatte, dann jemals wieder nach dieser Art Strafe normal. Wir können diese Scham bewältigen. Und sie schützt uns auch. Und das ist das Tolle an Scham. Sie ist nicht nur dafür da, dass wir uns mies fühlen, sondern sie hat einen großen Schutz, eine große Schutzkraft, indem wir nämlich unsere Privatheit und unsere körperliche Intimität versuchen zu bewahren und auch wissen, dass das wichtig ist. Wir spüren, wo eine Grenzüberschreitung stattfindet. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass Kinder, wenn die Schamentwicklung anfängt, man als Eltern da ganz ruhig und gelassen drüber steht, auch wenn man denkt, es ist jetzt doch ein bisschen übertrieben und ihr zwei könnt zusammen in die Badewanne gehen. Und ob ich jetzt mir die Zähne putze, während du da aufs Töpfchen gehst oder auf dem Klo sitzt, das ist doch alles nicht so schlimm. Aber im Gegenteil, das ist ein unglaublich toller Entwicklungsschritt und wir sollten heilfroh sein, dass das bei dem Kind jetzt angefangen hat, weil es durch den Aufbau von einem gesunden Schamgefühl für sein ganzes Leben geschützt ist, weil es hoffentlich seine Grenzen äußern kann und bewahren kann. Und als Erwachsene sind wir verpflichtet, diese Nähe-Distanz-Regulierung damit sehr, sehr achtsam und respektvoll umzugehen.
Auch so eine Art, ja, was heißt ja so eine Art, aber eigentlich eine Prävention, halt jetzt auch Missbrauchsprävention oder einfach generell persönliche Grenzen, dass sie nicht überschritten werden, sowas in die Richtung, ne?
Ganz genau, das ist der erste wichtige, die erste wichtige Stufe, die das Kind lernt, dass es sagen darf, wenn es ihm irgendetwas unangenehm ist und das bildet sich natürlich erstmal über den eigenen Körper und die eigene Nacktheit heraus, die Nacktheit der Bezugspersonen. Aber es wird natürlich auch immer mehr in die Lage versetzt, zu verstehen, was zum Beispiel ein Geheimnis ist. Darf ich das verraten? Diese moralischen Anforderungen, die auf so ein Kind zukommen, dass man Überraschungen nicht ausplaudern darf oder so, das geht alles in einem mit der Entwicklung des Schamgefühls ungefähr rund um die Kindergartenzeit. Und das finde ich sensationell spannend auch.
Ja, das stimmt. Ja, und einfach super wichtig, das stimmt. Ja, so viel zum Thema Scham. Jetzt haben wir ja noch das Thema Mitgefühl. Das ist ja ein bisschen positiveres Thema. aber ich finde, wie gesagt, Traurigkeit und Scham super, super spannend. Und ja, Mitgefühl. Das hört sich ja für mich jetzt zumindest erstmal wieder so ein bisschen positiver an. Was ist denn der Hintergrund von Mitgefühl? Also ist ja wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen in die Richtung Gemeinschaft, so aus der Evolution gesehen, oder was sagst du?
Ja, Mitgefühl ist vor allen Dingen erstmal praktisch, weil er, also Mitgefühl und Empathie, das sind im Grunde so ein bisschen tendenziell unterschiedliche Sachen, aber im heutigen Sprachgebrauch wird das oft synonym verwendet, deswegen kann man das gut machen, wird durch Spiegelneuronen ausgelöst. Das heißt, wir sehen einen Mitmenschen und fühlen uns als ob. Und dieses als ob fühlen, als ob ich diese Situation selbst erlebe und nicht nur Zeuge bin, versetzt uns einfach in die Lage, das zu tun, was uns Menschen ausmacht, nämlich einander beizustehen, miteinander zu interagieren und nicht mit Scheuklappen durch die Welt zu laufen. Man kann, man wird in die Lage versetzt, einfach nur aus der Körpersprache oder aus Äußerungen herauszulesen, wie es dem anderen gerade geht. Man reagiert manchmal auch fast automatisch auf einen Gefühlszustand von einem Mitmenschen oder bei einem Kind. Das muss einem niemand beibringen, dass man es aufnimmt, dass man es tröstet. Diese Dinge, die passieren völlig automatisch. Oder dass man sich einstellen kann auf seine Kollegen, auf ein Team, oder auch auf Veränderungen in der Familienkonstellation. Das alles hat mit Mitgefühl und mit der Empathiefähigkeit des Menschen zu tun.
Ich weiß jetzt nicht, ob es da einen Unterschied gibt zwischen dann Empathie und Mitgefühl, aber Empathie zum Beispiel weiß ich ja, das müssen die Kinder ja auch erst lernen und das muss sich ja erst komplett entwickeln. Ist das gleichzusetzen dann mit Mitgefühl? Wahrscheinlich schon, ne?
Also Empathie ganz, ganz definitorisch klar sagt, Empathie ist die Fähigkeit, sich in einen Menschen einzufühlen, und Mitgefühl ist die Anteilnahme, ohne dass man so ganz mit Haut und Haaren hineingezogen wird. Also ein empathischer Mensch, wenn jemand sehr, sehr empathisch ist, kann er auch in Gefahr geraten, allzu sehr betroffen zu sein von all dem, was man täglich so hört und sieht. Dieses Mitgefühl ist mehr die Fähigkeit, daraus was wirklich aktiv Praktisches zu machen. Wenn ich nur empathisch bin, weil der Vater oder die Mutter Schwierigkeiten haben, den Buggy in die Straßenbahn zu hieven, ist es nicht so nützlich, als wenn ich mit Gefühl reagiere und einfach anpacke und helfe. So ist das, kann man das vielleicht so ein bisschen unterscheiden.
Ja. Kann man denn das Kind oder die Kinder dabei unterstützen, dass sie Mitgefühl entwickeln?
Mitgefühl entwickelt sich am allerbesten, indem man sie dazu anregt, die Perspektive mal zu wechseln. Und da gibt es ganz, ganz, also man möchte, dass das Kind lernt, sich in den anderen einzufühlen. Und das kann man machen oder fördern oder ermutigen. Wenn man beispielsweise in ganz normalen Alltagssituationen, die eigentlich wirklich fürchterlich langweilig sind, wie zum Beispiel anstehen an der Kasse, ein Gespräch darüber beginnt, was denkt wohl die Frau vor mir? Die hat aber ganz schön viele Bananen eingekauft. Warum tut sie das? Was glaubst du? Oder guck mal, das Kind hat einen Gipsarm. Was glaubst du, wie fühlt sich das Kind? Es gibt ganz, ganz wunderbare Spiel- und Bastelideen, wie man Kinder dazu bringen kann, eine andere Perspektive zu übernehmen. Und zwar nicht nur von anderen Menschen, sondern wenn man einen Katalog plündert und Papiermenschen daraus ausschneidet oder Tiere, dass man miteinander sich Geschichten überlegt, was denkt dieser Schnipselmensch oder was denkt dieser Berg, wenn die ganzen Skifahrer auf ihm herumkitzeln, oder Was natürlich ich als Kinderbuchautorin predige ohne Ende und auch wirklich, wirklich dahinter stehe, ist natürlich auch das Vorlesen. Es taugt fast nichts besser, als sich in andere Welten, andere Menschen, andere Kinder und Denkweisen einzufühlen als Geschichten, die dann in einem geschützten Rahmen vorgelesen werden und man sich dann darüber auch austauschen kann. Was auch wichtig ist, man kann Kinder ruhig auch öfter mal nach Rat fragen oder mit ihnen diskutieren. Beispielsweise mal hören, was so ein Kind zu so einem ethischen Dilemma zu sagen hat, wie meine Freundin hat hinter dem Rücken meiner anderen Freundin über sie gelästert. Meinst du, ich soll ihr das jetzt sagen? Also einfach das Kind öffnen für Ideen und andere Sichtweisen, über den Tellerrand hinauszuschauen und den Horizont erweitern. Das Maß für Empathiefähigkeit ist nicht nur, für wen man Mitgefühl aufbringen kann, sondern auch, ob man es auch auf andere erweitern kann. Nicht nur die engsten Familienmitglieder.
Ja, und das waren jetzt auch eigentlich ziemlich schöne Anregungen, was du jetzt so erwähnt hast mit, wie man das einfach selber so mit den Kindern im Alltag integrieren kann und dadurch noch so ein bisschen fördern kann. Das finde ich, sind auf jeden Fall super Ideen, um einfach auch so ins Gespräch zu kommen, ohne da jetzt ein, ich sag mal, riesen Ding draus zu machen, ne, sondern einfach ganz so genau, mitten im Alltag einfach mal so zwischendurch. Ne?
Ja, ganz genau. Super. Und wenn es ganz besonders lustig ist, Entschuldige, wenn es ganz besonders lustig werden will, dann bieten sich, wenn es ganz besonders lustig werden soll, bieten sich auch gut Rollenspiele an, weil Kinder ja sehr genaue Beobachter sind. Und wenn man einfach mal in einer Situation, in der es langweilig zu werden droht oder wenn gerade eine schlechte Stimmung kommt oder sowas, man sagt, komm, wir tauschen mal die Rollen, du bist jetzt ich und ich bin jetzt du. Auweia, da braucht man starke Nerven, weil Kinder sehr gut spiegeln können. Aber das ist auch eine tolle Sache für die Perspektivübernahme und so also tatsächlich ein Grundpfeiler für die Ausbildung von Empathiefähigkeit.
Ja. Ja, das kann doch jetzt jeder mal ausprobieren gehen direkt. Das hört sich gut an. Ja, kann ich mir schon richtig vorstellen, wie meine Jungs das machen würden.
Ja, genau.
Super. Ja, vielen Dank für die Einblicke in die verschiedenen Gefühle. Klar, wenn man jetzt mehr von dir lesen möchte, dann gibt's natürlich deine Bücher. Wenn jetzt noch jemand vielleicht irgendwo anders was über dich erfahren will, gibt's irgendwo irgendwas, wo man dich findet?
Genau, ich habe
Homepage oder irgendwelche anderen.
Ja, ich habe eine Webseite. www.andrea-schütze.de, Schütze mit UE. Und auf Instagram bin ich auch. Andrea_Schütze_Autorin. Und da würde ich mich total freuen, wenn sie oder ihr mal reinguckt und ich einfach durch meine Bücher und meine Ideen Familien bereichere. Das ist mir das Allerwichtigste bei meiner Arbeit und das motiviert mich und das ist das Schönste, wenn ich darüber Feedback bekomme, dass meine Geschichten wichtig sind für Kinder und für Familien.
Ja, super. Vielen Dank. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige mal rüberschauen werden, gerade bei Instagram, das ist ja ein schneller Klick. Da ist man ja schnell und einfach mal sich ein bisschen durchguckt und sich noch ein paar Impulse bei dir abholt und vor allem ein paar schöne Kinderbücher. Ich danke dir für das schöne Gespräch und ich sage mal auf Wiedersehen. Tschüss.
Sehr, sehr gerne. Tschüss, Alexandra.
Ihr habt eine Frage, die im Podcast besprochen werden soll? Dann schreibt mir eine E-Mail an info@alexandra-keiling.de. Weitere Informationen zu meiner Arbeit findet ihr auf meiner Homepage www.alexandra-keiling.de oder auch auf meinem Instagram-Account Alexandra Keiling. Ich freue mich sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und vielleicht genau jetzt überlegt, wem diese Folge weiterhelfen könnte und die Folge an diese Person schickt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.